Morgen, ihr Lieben. An alle Gäste herzlich willkommen. Herzlichstes Willkommen an alle Gäste, die uns heute Morgen besuchen. Amen. Hey, wir freuen uns über jedes neue Gesicht, was kommt und uns besucht und sagt, ja, ich gehe dahin, nicht um nette Menschen kennenzulernen, sondern einfach mal mich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob das mit dem Jesus vielleicht mehr auf sich hat, als ich bisher wusste. Wir sind in der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Das ist nicht meine Schuld. Meine Schuld wird es nach der Predigt sein. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, aber ihr wisst, dass es mir nicht gelingt. Doch? Hey, da hat jemand mehr Glauben als ich. Ich habe letztes Mal angefangen, über das Reich Gottes zu sprechen. Ja, und wir haben in der letzten Predigt, die lag schon vor den Sommerferien, über das Prinzip von Umkehr gesprochen. Und dass das Prinzip von Umkehr nicht ein Moment von Scham und Schande ist, sondern von großer Freude. Ja, die Predigt war ein bisschen lauter und heute wird sie wieder auf Normallautstärke zurückgehen. Aber wir möchten uns ein bisschen weiter beschäftigen mit dem Reich Gottes. Denn Jesus hat gesagt, hey, das Reich Gottes ist angebrochen und deshalb sollt ihr umkehren, deshalb sollt ihr Buße tun. Und wir lesen dazu mal Johannes 18, Vers 36a und gehen danach in ein wunderbar bekanntes Gleichnis von Jesus. Da steht in Vers A, Teil A, Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Zwei Punkte sind mir dabei wichtig. Erstens, Jesus sagt, das Reich ist nicht von dieser Welt. Also das Reich Gottes ist es nicht so wie das, was du hier siehst. Ja? Andere Regeln, andere Verhaltensweisen, andere geistliche Gesetze. Ja, also du kannst aus dem, was du in dieser Welt hier siehst, keine Rückschlüsse direkt ziehen auf die Frage, wie das Reich Gottes ist, sondern du musst das Reich Gottes entdecken. Und wo entdecken wir das Reich Gottes? In der Bibel, natürlich. Dafür hat Gott die Bibel aufschreiben lassen, dass wir verstehen können, wie er ist, wie sein Reich ist, wie der König ist. Und das Zweite ist, dass Jesus sagt, ich bin dann nicht irgendjemand in diesem Reich, sondern ich bin der König. Ich bin der König. Schon mal von euch jemanden König getroffen? Ja? Ich erzähle euch eine kurze Anekdote, damit wir uns ein bisschen darauf besinnen, was es bedeutet, einem König zu begegnen. Mein Bruder hat einen Schwager angeheiratet und der Typ ist ein echter Prinz. Ja, der ist Prinz von bla bla bla. Und mittlerweile hat er auch sein eigenes Schloss wieder. Ja, er ist also Prinz von. Und er hatte das Vorrecht, bei einem Besuch von Prinz William in Berlin Prinz William zu treffen. Ja, also Prinz William ist der zukünftige König von England. Er ist noch nicht der echte König. Er ist nur der Thronfolger. Und der Schwager meines Bruders trifft in einem bestimmten Kontext mit Prinz William zusammen. Er hat die Ehre, Prinz William zu treffen. Und seine sagenhafte, großartige Beteiligung am Treffen mit Prinz William in diesem Kontext war, dass er als Prinz von Prinz William ein Billardkö anreichen durfte. Er durfte ihm nicht die Hand geben, er durfte ihn nicht begrüßen, er durfte mit ihm nicht sprechen. Ja? Er durfte einfach nur da sein und ihm ein Billardkö anreichen. Von Prinz zu Prinz. Und jetzt stell dir bitte vor, du triffst nicht einen Prinzen, sondern du triffst den König. Und Jesus sagt, ich bin der König dieses Reiches. Okay? Wir reden nicht über irgendjemanden. Wir reden über den König. Und jetzt gehen wir mit diesem Verständnis in ein ganz, ganz bekanntes Gleichnis. Lukas 15. Ich hatte das vorher in der Gemeinde-App angekündigt, dass die können, es sich bitte nochmal ganz genau durchlesen. Lukas 15. Wenn du irgendwann mal irgendwie Kontakt mit dem christlichen Glauben hattest, sei es in der Schule, sei es irgendwo, dann hast du wahrscheinlich Kontakt gehabt mit diesem Gleichnis. Und zwar nennen wir das landläufig das Geheimnis, das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und wir beginnen mit den Versen 1 bis 3. Ja? So, wir glauben daran, dass die Bibel im Kontext geschrieben ist. Ja? Es ist wichtig, dass wir bestimmte kontextuale Baustellen aufmachen, um zu sehen, was wo gesagt wurde. Lukas 15, die Verse 1 bis 3. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Okay? Was ist der Kernvorwurf? Der Kernvorwurf der Pharisäer ist, dass Jesus Zeit verbringt mit Sündern. Okay? Das ist der Kernvorwurf. Habt ihr den gesehen? Und dann sagt Vers 3, da, ich sag mal deshalb oder daraufhin, erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Das Gleichnis, das er erzählt, hat einen Grund. Und der Grund dafür ist, dass die Pharisäer sagen, ey, du willst der Messias sein und du gibst dich mit Sündern ab. Was soll das denn? Ja? Hauptvorwurf, Antwort Jesu. Wir gehen weiter und springen über die ersten beiden Gleichnisse hinweg zum verlorenen Sohn. Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ich lese komplett vor und dann werden wir ein bisschen sezieren, wie der Chirurg sagt. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, den wir immer aus der Kinderstunde falsch im Gedächtnis haben. Und zwar steht dort, da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Es ist nicht nur, dass der verlorene, weggelaufene Sohn sein Erbe bekommt, sondern auch der daheimgebliebene. Ja? Beide bekommen ihr Erbe. Ja? Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass es sich vom mosaischen Gesetz her nicht um eine Sünde handelte, sondern das mosaische Gesetz klärt, wie Erbe aufgeteilt werden soll. Und da steht nicht, dass der Vater tot sein muss, damit dies geschieht, sondern es wird geregelt, wie Erbe aufgeteilt wird. Der Erstgeborene bekommt doppelt so viel wie der Rest. Also bekommt der erstgeborene Sohn 2/3 in diesem Fall und der Erstgeborene bekommt 1/3. Okay? Er teilt das Erbe auf beide Söhne auf. Nächste. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wir erinnern uns, den Hauptvorwurf der Pharisäer war, dass Jesus Gemeinschaft mit dem Sünder hat. Okay? Richtig? Und deshalb müssen wir ein besonderes Augenmerk darauf legen, wer in diesem Gleichnis Gemeinschaft mit dem Sünder hat. Weil das ist der zentrale Vorwurf. Und derjenige, der Gemeinschaft mit dem Sünder hat, in diesem Gleichnis ist der Vater. Und wir als Europäer, wir gehen immer hin und schlachten so großartig die beiden Söhne aus und sagen, ja, der ist so und der ist so. Und im Grunde genommen waren sich die beiden Söhne sehr ähnlich. Ja? Der andere sagt, ich habe dir immer gedient, und wir sagen, ja, das ist so der Diener. Aber der erste, der verlorene Sohn, er sagt den gleichen Satz. Er sagt, ich will zu meinem Vater zurückgehen, sagen, dass ich ein Sünder bin. Ich habe gegen dich und gegen Gott gesündigt. Ja, das war für die damaligen Leute das Bekenntnis des Pharaos. Ja, das ist der Satz, den Pharao von Mose gesagt hat. Ja, das wusste die damalige Gesellschaft. Und die damalige jüdische Gesellschaft, die hebräische Gesellschaft, wusste auch, dass der Pharao kein bußfertiges Herz hatte. Und der jüngere Sohn, er sagt, ich habe gegen dich gesündigt, aber ich will dein Tagelöhner sein. Und damit drückt er aus, dass er genauso wie der ältere Sohn abarbeiten will. Er will seine Schuld abarbeiten. Okay? Also die Herzenshaltung vom Jüngeren und Älteren war gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir wollen uns aber mal mit dem Vater näher auseinandersetzen. So, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe ein Buch gelesen und ich gebe das Ende dieses Studiums an euch weiter. Okay, ich habe mir das nicht ausgedacht. Wir gehen erstmal zu Vers 12. Der jüngere Bruder sagt, gib mir, was mir zusteht. Es handelt sich hierbei nicht um eine rechtliche Ansage, sondern es handelt sich hierbei um ein Beziehungsproblem. Ja, der jüngere Sohn, er sagt seinem Vater dadurch, ich wünschte, dass du tot wärst. Und das ist die indirekte Message, den der verlorene jüngere Sohn seinem Vater sagt, gib mir mein Erbe, eigentlich würde ich mir wünschen, dass du schon tot wärst. Und wir sehen, dass er hier kein Gesetz übertritt, wie ich schon gesagt habe, sondern in diesem Moment geht er und er zerbricht das Herz des Vaters. Er macht das Herz des Vaters, er verletzt es. Ja, das ist das eigentliche Problem in dieser Geschichte. Der Sohn hat wahrscheinlich schon eine schwierige Beziehung zum Vater, aus welchen Gründen auch immer, und er macht sie kaputt. Er verletzt das Herz des Vaters, indem er die vorhandene Liebe des Vaters ablehnt und sagt, ich will damit nichts zu tun haben und ich wünschte, du wärst schon tot. Der Sohn, er benutzt nicht das Wort Erbe, sondern er sagt, gib mir das, was mir zusteht. Das Wort, was dort benutzt wird, ist Reichtum oder Eigentum. Und indem er das Wort Erbe nicht benutzt, sagt er, gib mir das Geld. Und wenn du in der damaligen Gesellschaft Geld nahmst, dann tratst du die Familie mit Füßen. Ja, du lehntest alle gesellschaftliche Verantwortung, familiäre Verantwortung zu deiner Herkunft ab. Und er sagt nicht, gib mir mein Erbe, sondern er sagt, gib mir Geld. Auf Deutsch, ich habe mit euch nichts zu tun. Und er verabschiedet sich inhaltlich von seiner Familie, von seiner Tradition. Die haben dort in der damaligen Zeit nicht als Kleinfamilie zusammengelebt, sondern als Sippe. Ja? Und er verlangt nicht nur das Geld seines Vaters, sondern es war ja alles Sippeneigentum. Und da hängen einfach noch mehr Leute dran. Und der jüngere Sohn sagt, ich will mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben. Er bricht mit seiner Herkunft und auch mit seiner sozialen Sicherheit. Wichtig ist an dieser Stelle, der jüngere Sohn trägt volle Verantwortung für sein Handeln. Okay, der weiß ganz genau, was er macht. Er weiß das ganz genau. In den Gleichnissen vorher geht ein Schaf verloren. Das kann passieren. Im zweiten Gleichnis geht eine Münze verloren. Da kann die Münze gar nichts für, dass sie jemand runterfallen lässt. Aber im dritten Beispiel von Jesus, in dem dritten von dem einen, handelt ein junger Mann total bewusst. Ja, er stellt sich gegen die Liebe des Vaters und trifft eine bewusste Entscheidung. In der damaligen Schamkultur, der damaligen Gesellschaft, wäre es jetzt an der Zeit gewesen, dass der ältere Bruder in diesen Konflikt als Vermittler eintritt. Ja? Weil das in der Schamkultur klärt es nicht der jüngere Sohn mit dem Vater, sondern der ältere kommt als Vermittler und versucht zu vermitteln und der ältere Bruder, er taucht gar nicht auf. Dem ist es egal. Wir sehen hier, dass nicht auch er eine gestörte Beziehung zu seinem Vater hatte. Gelesen haben wir, er teilt unter beide auf und dann geht der Vater nach der Bitte einen Schritt der damaligen Patriarchen, den Familienoberhäuptern, absolut nicht entspricht. Er akzeptiert, dass sein Sohn ihn verlässt. Er akzeptiert das. Er schenkt ihm die Freiheit, seine Liebe abzulehnen. Vers 13. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Erstens, er verkaufte alles in Rekordtempo. Ja, und wenn du Dinge schnell verkaufst, dann kriegst du da nichts für. Ne? Weil dann kommen Dumpingangebote. Ne? Weil die Leute wissen und du weißt, du willst es schnell verkaufen. Und in dem nahöstlichen Handelskontext wurde über Tage verhandelt. Über lange Zeit wurde verhandelt. Und der Sohn, er haute alles auf den Kopf und zeigte absolute Nicht-Wertschätzung dem Eigentum seiner Familie gegenüber. Er zog in ein fernes Land, wo Schweinewirtschaft existierte. Deshalb wissen wir, und das ist ganz wichtig für die nächste Information, er zog in ein Land von Heiden. Okay? Er ging in ein Land, wo Schweinewirtschaft betrieben wurde. Das ist ganz wichtig. Er verprasste sein Geld. Ja, der verprasste das mit Huren und Feiern und so weiter. Woher wissen wir das? Vom falschen Zeugnis seines Bruders, ja, der am Ende sagt, ja, der hat das mit den Huren durchgebracht und so weiter. Wir wissen gar nicht, ob das stimmt. Das ist einfach üble Nachrede. Ja, aber er geht auf jeden Fall und gibt alles aus. Und jetzt kommt die große, wichtige Information, die wir haben, über die Frage, was passiert, wenn ein junger jüdischer Mann sein Geld unter Heiden ausgibt. Ja? So, das steht dann nicht, aber die damalige Gesellschaft wusste das. Wenn ein junger Mann sein Geld nicht nur verliert, sondern es an Heiden verliert, und wenn er dann die Güte hatte, nach Hause zurückzukommen, dann führte die damalige Dorfgemeinschaft ein Ritual durch. Und dieses Ritual heißt Ketzaza. Ja, es ist ein bestimmtes Ritual, Ketzaza-Ritual. Wenn du dein Geld bei Heiden ausgibst und es verlierst und dann nach Hause kommst, dann werden wir dieses Ritual an dir vornehmen. Und das weiß der junge Mann, das wissen wir nicht, aber das weiß der. Und ich erzähle dir, was bei einem Ketzaza-Ritual passiert. Wenn diese Person nach Hause zurückkehrt, zerschmettert die Dorfgemeinschaft einen großen Tonkrug vor ihm und ruft, er ist von seinem Volk abgeschnitten. Ja, der gehört dann nicht mehr zu. Der wird gedemütigt, der wird fertig gemacht. Ja, er kommt nicht nur gedemütigt nach Hause, sondern er wird von der Dorfgemeinschaft fertig gemacht und ausgestoßen. Und der jüngere Sohn wusste, dass dieses Ritual auf ihn wartet, was wir nicht direkt herauslesen können. Vers 20, wir springen. So machte er sich, also er hat jetzt mittlerweile alles ausgegeben, das ist für unsere Betrachtung des Vaters heute nicht wichtig. Und er geht zurück zum Vater. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wir erinnern uns, der Sohn, er kommt nach Hause und er geht nach Hause zu seinem Vater in Erwartung, dass dieses Ketzaza-Ritual an ihm durchgeführt wird. Okay? Bist du schon mal einen ganz schweren Schritt gegangen, der dich echt was gekostet hat? Kannst du dich erinnern, wie viele Tage du dich damit innerlich auseinandergesetzt hast? Und der Sohn, er kommt in dieser Erwartung, dass er fertig gemacht wird von oben bis unten, kommt er nach Hause. Er wusste das. Er würde zuerst zu Hause an den Pranger gebunden werden. Ein Pranger war damals irgendein Stock oder irgendein Ort, wo Menschen angebunden wurden zur Strafe und die Dorfgesellschaft die Leute irgendwie verbal oder wie auch anders bestrafen konnte. Er würde zur Schau gestellt werden, er würde vom Dorf fertig gemacht werden und irgendwann würde er nach diesem Ritual zum zornigen Vater vorgelassen werden, um sich für sein ganzes Fehlverhalten entschuldigen zu müssen und dann um die Gelegenheit betteln zu müssen. Er müsste betteln, für den Vater arbeiten zu dürfen. Okay? Da kam also eine ganz, ganz große Hausnummer auf den zu. Und in diesem Moment sagt die Bibel voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und das ist ein Satz, der kommt für uns ganz, ganz wenig rüber. Voller Mitleid sagt uns, der Vater hat seinen Sohn nie verworfen. Ja, die abgelehnte Liebe, die der Vater spürt, dass sein Sohn ihn nicht liebt, existiert als Schmerz in seinem Herzen. Weshalb ist das wichtig? Weil das Empfinden dieses Schmerzes ist die Grundlage für Versöhnung. Ja, wenn du diesen Schmerz der abgelehnten Liebe nicht spürst, da hast du kein Interesse an Versöhnung, sondern du arbeitest nur über Wut. Und der Vater, Gott, in diesem Beispiel, er empfindet Liebe und Mitleid trotz der abgelehnten Liebe des Sohnes. Voller Mitleid war er. Jetzt stehen hier 1, 2, 3, 4 kleine Worte. Lief er ihm entgegen. Ja, und die müssen wir auch ein bisschen entschlüsseln. Das hier gebrauchte Wort bedeutet nicht laufen. Ja, Lukas, der Schreiber des Evangeliums, er war ein äußerst schlauer Mensch. Er war sehr gebildet, er hatte eine sehr, sehr gute Wortwahl. Und das Wort, das er hier benutzt, ist aus dem sportlichen Kontext, das bedeutet rennen. Ja, so schnell wie er konnte, voller Mitleid, rannte der Vater ihm entgegen. Und wir erinnern uns, das ist nicht irgendein Vater, das ist der Patriarch und Gott ist ja auch der König. Schon mal einen rennenden König gesehen? Hätten wir die Möglichkeit gehabt, in der damaligen Gesellschaft einen rennenden Patriarchen zu sehen? Hätten wir die Möglichkeit gehabt, in der damaligen Gesellschaft einen Mann über 25 Jahren rennen zu sehen? Man rennt nicht, man wandelt. Langsam. Warum? Weil es sich nicht gehört. Und der Vater, er zerbricht in diesem Moment alle gesellschaftlichen Erwartungen und alle Bilder eines Patriarchen. Der König sagt, Gott sagt, überall ist es so, aber ich bin anders. Ich bin anders. Erstens beschämt sich der Vater selber, indem er sein Haus verlässt und zu dem Sünder rennt. Ja? Und er rennt aus seinem Haus heraus dem Sohn entgegen. Und das ist ein Moment, wo wir Jesus sehen. Jesus, er verließ das Haus des Vaters, um uns als Menschen entgegenzukommen, um auf uns zuzurennen, um auf diese Erde zu kommen. Es ist übrigens ein Streitfall mit der muslimischen Religion, dass Muslime sagen, siehst du, in diesem Gleichnis kannst du sehen, dass Jesus für Versöhnung gar nicht notwendig war. Der Sohn kommt zum Vater nach Hause und alles ist gut. Aber wir sehen in der Haltung des Vaters Jesus Christus, Menschwerdung, der in diese Welt gekommen ist. 2. Korinther 5, Vers 19, ganz kurz, sagt, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Jesus wurde Mensch. Gott wurde Mensch und dieses Element, die Person von Jesus Christus kommt in diesem Moment, wo der Vater auf den Sohn zurennt, ins Spiel. Zurück, bitte. Erstens war es peinlich, dass der Vater rannte. Ja, und das Zweite, was wir nicht wissen, ist ja der Kleidungsstil. Die Leute damals, sie hatten ja keine kurze Hose oder lange Hose, oder, sondern sie trugen Gewänder. Schon mal probiert, in einem Gewand zu rennen? Hast du schon mal eine Braut gesehen, die versucht, in ihrem Brautkleid zu rennen? Ja? Weißt du, was passiert? Ja, du landest bei YouTube, ne, für die besten Fails. Deshalb musste der Vater sein Gewand hochheben, ja, um überhaupt rennen zu können. Erstens, er rennt nie. Und zweitens, entblößt ein Mann in dieser Kultur niemals seine Beine. Niemals. Es war eine äußerste Schande, unbedeckten Beinen durch die Straßen zu laufen. Und der Vater, er nimmt die ganze Schande, die eigentlich im Kezaza-Ritual der Sohn hätte tragen und erwarten können, nimmt der Vater auf sich, die ganze Schande und Scham, und rennt dem Sohn entgegen. Und Jesus hat gesagt, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. Ich bin anders. Und dieses Anderssein von Gott, dass er nicht ist wie ein König, den wir erwarten, dass er nicht ist wie ein Vater, dass er nicht ist wie ein Richter, den wir erwarten, das müssen wir entdecken. Er rennt diesem Mann entgegen. Und statt der Schande des Dorfes ausgesetzt zu werden, erlebt der Sohn die Annahme durch die wiederholten Küsse des Vaters. Er küsst ihn, er küsst ihn, er küsst ihn. Und in diesem Moment, sagt der verlorene Sohn, bricht er zusammen und sagt, ja, Herr, ich habe gegen dich und gegen den Himmel mich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Danke, Noah. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und den Nachsatz, lass mich doch dein Tagelöhner sein, den sagt er nicht mehr. Und das ist der Zusammenbruch seines eigenen Errettungskonzeptes. Und er kommt zum Vater und sagt, okay, Herr, Vater, ich hab's verbockt und ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. Und die schon immer dagewesene Liebe des Vaters, sie war immer da, erlebt er in der Begrüßungszeremonie, wie sein Vater ihn küsst. Und es ist das erste Mal, dass er die Liebe des Vaters auch versteht. Er will seine Schuld nicht mehr als Tagelöhner abarbeiten. Er bekennt sich schuldig und demütigt sich vor Gott. Seine rebellische Haltung bricht durch die gezeigte und unerwartete Liebe des Vaters zusammen. Er legt seine Zukunft in die Hände des Vaters und erkennt, dass es nicht um Geld geht, sondern dass es um die Beziehung von seinem Herzen zum Herzen des Vaters geht. Verse 22 bis 24. Und jetzt agiert der Vater, und das ist ganz wichtig. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden, und sie begannen zu feiern. Wir als Europäer lesen, naja, der hatte halt nichts mehr zum Anziehen. Ne? Er kam halt nach Hause und hatte nichts mehr. Wir müssen wissen, dass diese Szene in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ganze Dorf guckt zu. Der Vater ist aus seinem Haus rausgerannt und in die Dorfgemeinschaft gerannt. Und die Dorfgemeinschaft ist versammelt, um den Sohn fertig zu machen. Ne? Kezaza. Und in diesem Moment agiert der Vater vor allen Anwesenden. Er sagt, bringt das beste Gewand. Denn nicht das beste Gewand von Dior und auch nicht das beste Gewand von Gucci, ja, sondern das beste Gewand vom Vater. Und der Vater sagt, holt das beste Gewand, meins, und kleidet den Sohn damit. Und in diesem Moment wird die Dorfgemeinschaft das beste Gewand des Vaters am Sohn sehen und anerkennen, dass der Vater die Ehre seines Sohnes wiederhergestellt hat. Und er sagt diesen Schritt, er befiehlt ihn seinen Dienern. Ja, also er sagt, Diener, geht, holt mein Gewand, zieht es ihm an und dient meinem Sohn. Ihr dient ihm. Der Vater stellt die Ehre des Sohnes vor den Dienern des Hauses wieder her. Zweitens gibt er ihm einen Ring an den Finger, Siegelring, Geschäftsring. Dieser Mann repräsentiert meine Familie. Er stellt die Ehre des Sohnes vor der Familie wieder her. Ja? Drittens, er gibt ihm ein paar Sandalen. Für uns eine normale Information. Wer trug damals Sandalen? Söhne. Wer trug damals keine Sandalen? Sklaven. Und der Vater zeigt vor allen, der ganzen Dorfgemeinschaft, hier ist mein Sohn und ich setze ihn in seine Sohnschaft wieder ein. Er ehrt ihn vor allen. Weil dies in der Öffentlichkeit geschieht, stellt der Vater die Ehre des Sohnes vor dem ganzen Dorf wieder her. Der Vater verhält sich absolut gegensätzlich zu allen kulturellen und gesellschaftlichen Erwartungen. Das gab's nicht. Ja? Jesus sagt, ich bin der König, aber nicht von dieser Welt. Ich bin anders. Vers 25 bis 28. Die letzten Verse, die wir lesen werden. Keine Lüge des Pastors. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. 28. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Eine weitere Stelle, die für uns als Europäer sehr ruhig klingt. Als der ältere Sohn, jetzt kommen wir zum nächsten Bruder, nach Hause kommt, erzählt ihm ein Knecht. Was erzählt er ihm? Er sagt, dein Vater hat Gemeinschaft mit dem Sünder. Dein Vater macht ein Fest mit deinem Bruder. Dein Vater hat Gemeinschaft mit dem Sünder. Wir erinnern uns an den Grundvorwurf der Pharisäer. Jesus hat Gemeinschaft mit dem Sünder. Okay? Der Bruder sieht, ey, der hat Gemeinschaft mit dem Sünder. Dann fragt er, was passiert ist, und dann Vers 27, dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Dieses Wohlbehalten-Wort hier war für den damaligen Zuhörer das gleiche Wort im Hebräischen Shalom. Ja, Shalom. Der Vater hatte Shalom geschaffen mit dem Bruder. Der hatte das schon alles unter die Füße. Der hat sich mit dem einfach versöhnt. Ja, die Situation ist schon durch. Er hat ihn wohlbehalten wieder. Er feiert ein Friedensfest mit ihm. Ja, der Vater bestraft ihn nicht. Der Vater führt kein Gerichtsverfahren durch. Ja, aus selbstloser Liebe stellt der Vater den Frieden wieder her. Versöhnung hat schon stattgefunden. Die Nachbarn sind übrigens nicht auf diesem Fest wegen des Bruders, sondern die Nachbarn sind auf diesem Fest, um den Vater zu ehren, der den Frieden geschaffen hat. Deshalb sind die Nachbarn da, nicht weil der Typ wieder zurückgekommen ist, sondern weil der Vater Frieden geschaffen hat. Er ist wohlbehalten wieder da und dann wird auch noch das Mastkalb geschlachtet. Na? Wem gehört das eigentlich? Wem gehört denn das Mastkalb? Die hatten dann nicht so viele Rinder wie wir heute. Das war echtes Reichtum. Das war echter Reichtum, ein Mastkalb mit Getreide gefüttert. Wem gehörte das Mastkalb denn? Dem älteren Bruder. Warum? Weil der Vater ja das Erbe aufgeteilt hatte auf beide. Ein Drittel, zwei Drittel. Und die zwei Drittel, das Mastkalb, gehörte dem älteren Bruder. Und jetzt kommt der Typ nicht nur nach Hause, sondern der verballert jetzt nicht nur sein Erbe, sondern auch mein Erbe. Ja? Ja? Hey, Erbschaft ist der Moment von Manifestation von nicht geklärten Familienkonflikten. Okay? Und wenn es nur um einen alten Mantel von Oma geht, ja, dann manifestieren sich Familienkonflikte. Bereite dich darauf vor und lege dich fest, in der Liebe des Herrn zu handeln, wenn du an diesem Punkt bist. Amen? Das ist wichtig. Er verballert jetzt also auch noch sein Geld. Und dann kommt der ältere Bruder nach Hause und die Bibel sagt, darüber wurde er zornig. Ja? Er wird darüber zornig und die Bibel sagt, er wurde nicht nur zornig, sondern er wollte nicht ins Haus hineingehen. So, und dies ist der maximalste kulturelle Fehler, den der Sohn in der damaligen Zeit begehen konnte. Ja, weil er dazu verpflichtet war, er hatte den Zwang, als Familienmitglied jeden Gast zu begrüßen, auch wenn er nicht auf der Feier bleibt. Ja, er musste hineingehen und jeden Gast begrüßen und eigentlich als Diener beim Essen aufwarten. Er als ältester Bruder. Und er beleidigt den Vater auf die größtmöglichste Art und Weise, indem er sagt, ich gehe dort nicht rein. Es handelt sich nicht um eine Unhöflichkeit seinerseits, sondern es handelt sich um die größtmögliche Beleidigung, die er seinem Vater gegenüber durchführen konnte. Und es wäre das Recht des Vaters gewesen, ihn entweder sofort zu strafen oder ihn nicht zu beachten und nach dem Fest ordentlich zu bestrafen. Ja, das wäre das gesellschaftliche Recht des Vaters gewesen. Ja, es ist also ein Riesenskandal, wo der ältere Bruder auch seine Beziehung als kaputt zeigt, dem Vater gegenüber und die Herzensbeziehung zum Vater zerstört. Ja? Und statt den Sohn zu bestrafen, sagt die Bibel, da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Der Vater nimmt die Schande dieser Situation wieder auf sich und bestraft auch den nächsten Sohn nicht, sondern kommt zu ihm und zeigt ihm seine bedingungslose Liebe und redet ihm gut zu, statt ihn zu bestrafen. Das ist das zweite Mal, dass der Vater nicht auf seinem Recht besteht, sondern Gnade erweist. Gegen jede kulturelle Erwartung verlässt er seine Gäste, straft nicht, sondern versucht, den Sohn zur Versöhnung zu bewegen. Wir wissen nicht, wie diese Situation ausging. Aber durch seine aufopfernde Liebe macht der Vater Versöhnung möglich. Weil er den Schmerz der zurückgewiesenen Liebe spürt, will er die Beziehung auch zu seinem älteren Sohn wiederherstellen. Wenn er ihn in diesem Moment bestraft hätte, hätte er die Situation geklärt, aber die Beziehung zu seinem Sohn wäre für den Rest seines Lebens die Beziehung eines Knechtes gewesen. Er wäre seinem Vater nur noch als Diener begegnet. Und hier sehen wir den Punkt, dass es sich hierbei nicht um Gottes Absicht handelt. Gott sagt, ich sende meinen Sohn, und er sagte zu uns in der Stelle in 1. Korinther, wir sollen Träger sein dieser Botschaft der Versöhnung. Was auf Gottes Herzen liegt, ist die Versöhnung. Was Gott, der König des Himmelreiches, beabsichtigt hat, ist, dass er nicht Knechte sucht, sondern dass er Jesus Christus auf die Erde sandte, um die Konsequenz, Ketzatza, die dir eigentlich blühen sollte, dass du aus der Familie Gottes für immer ausgestoßen bleibst, dass Jesus dies auf sich nimmt, damit du nicht Knecht des Vaters werden kannst, sondern Sohn und Tochter des Allerhöchsten. Das Reich des Himmels ist nicht von dieser Welt. Der König, der weiterhin der König ist, und wir beten ihn als König an und respektieren ihn als König, er ist trotzdem nicht von dieser Welt, sondern er sucht dich und er sucht für dich, dass du Versöhnung mit dem Vater annimmst. Gleich im Abendmahl werden wir uns an diese Versöhnung erinnern. Und ich möchte dir in aller Liebe heute Morgen etwas sagen. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich. Lass dich versöhnen mit Gott. Zeit läuft ab. Auch unsere Lebenszeit läuft ab. Und wir wissen nicht, wie alt wir werden. Ja, ich möchte dich ermahnen. In Liebe, lass dich versöhnen mit Gott. Lass diese Möglichkeiten in deinem Leben, wo Gott dich ruft und sagt, ich bin aus meinem Haus herausgerannt, dir entgegen, um die Schande und alle Verfehlungen von dir zu tragen. Lass diese Momente nicht an dir vorbeigehen. Ich bitte dich stellvertretend an Jesu Stelle. Amen.